Technik wird zu 124. Hier ist der Sonntagsplausch mit mir, David Mazewski, und am Mikrofon am anderen Ende Dirk Jesse. Hallo.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Mazewski.
Ja, wir haben heute Sonntag und die Sendung heißt auch passenderweise Sonntagsplausch, denn den machen wir. Denn nach den letzten zwei Totalsendungen mit Nils Poker, dir über YAML und die vorherigen mit Jens Krochtreis über Browser, dachten wir uns, machen wir mal einen kleinen Plausch. Und wir haben so ein paar Links zusammengetragen. Und die gibt es jetzt für euch.
Aktuelles.
Ja, Dirk, erzähl doch mal, was hast du denn aufgegriffen?
Ja, zwei Links für heute. Und zwar das erste, was mir ja die Woche über ziemlich spannend vorkam, war die Buchverteilung bei SitePoint. Und zwar gibt es bei SitePoint aktuell, ich hoffe, es ist noch aktuell, wenn die Sendung morgen rauskommt, das Buch The Art and Science of CSS, und zwar vollständig kostenlos für alle Leute, die sich bei Twitter anmelden und SitePoint followen. Mhm. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Also man followt SitePoint und kriegt dann ein paar Minuten später eine private Nachricht, wo der Download-Link für das Buch drin ist. Und das ist eine nicht gerade alte, sondern relativ, ich denke, aktuelles CSS-Buch. Und es ist eine 200-Seiten-Schwarte, sehr schön gesetzt, typisch SitePoint, ist auf alle Fälle eine Empfehlung für jeden, der sich dafür interessiert.
Und so schwer ist ja nicht, einen Twitter-Account zu machen.
Es geht sogar, glaube ich, ohne Twitter. Also
reißt deine E-Mail-Adresse ein wahrscheinlich dann, ne?
Ich denke ja, also ich habe hier, da ist ein Twitter-Way bei SitePoint, da gibt es einen Link, der ist, den stellen wir jetzt mit online. Mhm. Wenn die Folge rauskommt, da kann man sich draufklicken und entweder direkt seinen eigenen Twitter-Account nutzen oder dann, glaube ich, über die E-Mail-Adresse das Buch bestellen.
Genau, okay. Ja, es wunderbare Geschichte. Wie lautet dein Twitter-Account für die Leute, die das erste Mal jetzt Twitter in die Hand nehmen und sich gleich das Buch holen?
Ach du Scheiße, mein Twitter, ich glaube DS.
Okay.
Aber ich müsste ehrlich gesagt selber, ja, DES müsste heißen.
Genau. Meiner heißt Max MRCX. Könnt ihr auch nochmal draufschauen und gucken, was wir die ganze Woche so für Links sammeln oder uns über die Arbeit unterhalten. Ja, Twitway by SitePoint. Schöne Geschichte. Mhm.
Ja. Und das Zweite ist, was in annähernd eigener Sache, und zwar ist letzte Woche haben wir es geschafft, nach langer, langer Zeit der Arbeit den zweiten Draft von der CSS-Doc-Spezifikation fertig zu machen, oder sagen wir mal so der gewollten Spezifikation, so wie wir uns das denken. Der steht als PDF zum Download auf csdoc.net zur Verfügung. Dort haben wir eine Mailingliste eingerichtet und ja, bitten händeringend um Feedback, weil ich denke, es nutzen mittlerweile doch eine ganze Menge, mehr als ich die ganze Zeit eigentlich gedacht habe. Es fällt immer wieder auf, wenn dann Leute sagen oder Leute Fragen haben und man kriegt doch mit, wie weit das mittlerweile schon Kreise gezogen hat. Mhm. Deswegen, es ist jetzt relativ vollständig und die nächsten Arbeiten werden also sein, dann hier den ersten Parser aufzusetzen, um einfach nachzuweisen, dass die Spezifikation so schlüssig ist und das funktioniert, sodass man auch dann dahin kommt, dass es wirklich von Editoren und Entwicklungsumgebungen in Zukunft dann auch unterstützt werden kann, beziehungsweise, dass man an die Entwickler entsprechend auch rangehen kann und sagen, hier ist was, was einen gewissen Stand hat, worüber man mal reden kann.
Mhm, genau. Für euch, falls ihr nicht wisst, was CSS-Doc ist, wir hatten eine Sendung, die haben wir beide auch gemacht am, wann waren das? Am 5. November 2007, Technik wird zu 97 Style Sheets dokumentieren mit CSS-Doc. Da könnt ihr nochmal reinhören und dann genau nachvollziehen, worum es da geht. Also Auszeichnung von CSS, um es kurz zu machen.
Ja. Ganz genau.
Mhm. Okay.
Ja, und damit bin ich schon durch.
Ja, Feedback über die Mailingliste. muss ja auch noch mal kurz das Resümee ziehen. Was uns gefreut hat, das haben wir bei der festgestellt, also mit der Browser-to-Tile-Sendung, da hatten wir ganz, ganz viele Kommentare. In der letzten Sendung zu YAML gab es in kürzester Zeit die meisten Downloads. Also die Sendung geht weg wie warme Semmeln, obwohl sie ja kostenlos ist. Super gut, also wird absolut angenommen und gerne gehört. Und ihr ladet die auch fleißig weiter runter, das finden wir sehr gut. Aber die Kommentare waren ein bisschen mau, wenn ich mal ganz ehrlich und offen sein darf. Nicht die Kommentare, die drinstehen, sondern in der Quantität. Und was wir gerne, und das könnt ihr in dieser Folge gerne schreiben oder auch gerne in der letzten Folge, wenn ihr YAML-Nutzer seid oder seid es auch nicht und habt Fragen oder was auch immer, oder erzählt uns ganz einfach mal, wie nutzt ihr YAML, wie nutzt ihr das generell, habt es bisher eingesetzt oder eben auch nicht, schreibt uns das Ganze per Kommentar, denn wir sind natürlich auf euer Feedback angewiesen, wir machen die Sendung für euch, also traut euch ruhig, was zu schreiben, und dann können wir auch direkt die Sachen wieder in die Sendung aufnehmen, darauf eingehen, ne?
Ja, beziehungsweise wir versprechen auch in den Kommentaren zu antworten.
Genau. Auf jeden Fall. Okay, kommen wir mal zu meinen News diese Woche. Und zwar hat der Michael Jendritschik ein Buch vor 2 Jahren veröffentlicht, das hieß Einführung in XHTML, CSS und Webdesign. Ein sehr schönes Buch. Da hat er jetzt eine neue Auflage gemacht, die ist jetzt erschienen und kurz in Stichworten, den Michael werden wir demnächst auch nochmal in der Sendung begrüßen. Bisher hat er eben keine Zeit gehabt, weil er sein Buch geschrieben hat und wie gesagt, das ist jetzt draußen. Das Buch in Stichworten zusammengefasst, die neue Auflage, deutlich dicker, hat jetzt keinen Datenträger mehr drin, was so eine rechtliche Geschichte ist. Finde ich aber auch ganz gut, denn was mich schon immer gestört hat bei irgendwelchen Büchern oder Zeitschriften sind diese blöden CDs, die ich als erstes immer rausreiße und wegschmeiße und dann mich vor dem Rechner hocke und mir den Kram per Internet runterlade. Hat 170 Abbildungen, also richtig dick. Gibt ein 8. Kapitel. Das nennt sich Kochbar. Und zwar geht es darum, dass der Michael eine komplette Seite aufbaut anhand eines Beispiels einer Restaurantseite. Und das Design dazu kommt auch von Manuela Hoffmann. Dann gibt es ein Kapitel von Jens Rochdreis, der führt ein bisschen in Webstandards ein. Natürlich auch eine sehr interessante Geschichte. Dann wird es noch einen Abschnitt über Typografie, Erläuterung von Fehlermeldung des W3C-Validators gehen, was natürlich auch eine eigentliche Geschichte für sich ist. Da können wir eigentlich auch mal eine Sendung drüber machen. Fehlermeldung des W3C-Validators oder wie bekommt man seine Webseite valide, denke ich, ne? Hm. Denn bisher habe ich immer so, wenn ich jemanden ganz neuen vor dem W3C-Validator gepackt habe, was sind das jetzt für Fehlermeldungen? Wie soll ich die deuten? Was ist jetzt hier und wie arbeitet man die ab? Ist auf jeden Fall im Buch drin, den geht es auch nochmal im Speziellen über Hass-Layout mit ganz aktuellen Sachen, kostet knapp 40 Euro und haben wir auch nochmal verlinkt, dann könnt ihr das Buch euch mal reindrücken. Okay.
Ja, also ich kenne die erste Auflage, die habe ich hier liegen. Mhm. Michael Jendritschik ist ein sehr spannendes Buch, was wirklich wunderbar in die Verwendung vor allen Dingen der ganz verschiedenen HTML-Elemente und CSS-Eigenschaften einführt. Also ist sicherlich nicht, vielleicht nicht ganz so einsteigerfreundlich geschrieben wie die Bücher von Peter Müller, geht aber dafür sehr viel mehr ins Detail und vor allen Dingen beschreibt ja alle Elemente wirklich, die es gibt. Deswegen ist es eigentlich ich finde es eine fantastische Referenz. Und das, was jetzt hier in der neuen Auflage dazukommt, klingt richtig spannend. Also es ergänzt es richtig gut, denke ich mal. Mhm. Ich freue mich drauf.
Ja, wir haben mit dem Buch auch noch einiges geplant in der nächsten Zeit bei Technikwürze, aber später dazu mehr, wie gesagt. So, ich hatte mich zweite News diese Woche gefreut. Wie ihr wisst, habe ich ja, wie lange war ich denn bei Sevenload? Ich glaube, war ich ein halbes Jahr da? Ich glaube, ein halbes Jahr. Genau, da war ich ja bei Sevenload in Köln, dieser deutschen Videoplattform. Und wir haben ja nicht nur Sevenload an sich gemacht, sondern auch andere Projekte aufgezogen, wie zum Beispiel BMW Web TV, wird geschrieben, bmw-web.tv, ist so das Videoportal von BMW, wo BMW die neuesten Modelle vorstellt, über Formel 1 ein bisschen was berichtet, über aktuelle Sachen, über historische Geschichten. Eine schöne Videoplattform, sehr interessant gemacht. Und die hat jetzt einen Award gewonnen, und zwar den Award, also Silber hat es bekommen bei den AME Awards bei den New York Festivals. Vielleicht für euch nochmal kurz erwähnt, was diese Geschichte ist. Der AME, das ist der Advertising and Marketing Effectiveness Award. Also wie effektiv ist Werbung und Marketing? Das ist ja genau das Thema von BMW. Marketing für die Marke und Markenbewusstsein stärken bei den Usern. Das Ganze wurde veranstaltet bei den New York Festivals. Und diese Institution gibt schon seit 1957, also ziemlich lang. 62 Länder nehmen insgesamt teil. Teilweise auch sehr viele Jurymitglieder aus den verschiedenen Bereichen. Ist also so eine weltweite Geschichte. Und bei den New York Festivals geht es grundsätzlich um die Bereiche, die da promoted werden. Advertising in all media, Advertising in innovative media, Film und Video, Radio Programming and Promotion and Television Programming and Promotion. Und wie gesagt, da hat BMW WebTV Silber gewonnen. Und warum erwähne ich das? Uneigennützig war ich bei Samlot natürlich dafür zuständig und habe das Design gefinisht. Also grundsätzlich war das ja diese Webseite war eine Zusammenarbeit zwischen BMW, Denkwerk und Samlot. Denkwerk hat natürlich das Konzept gemacht und hat das Design auch aufgebaut. Und ich habe eben das Finish gemacht in Photoshop, um es fürs Web vorzubereiten. Dann kam das gesamte Frontend eigentlich von mir, also das XHTML, CSS und natürlich auch das JavaScript dahinter. Und wir waren wirklich nicht sparsam in Sachen Ajax-Geschichten. Also wenn ihr euch die Webseite mal anschaut, ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte drauf, was man so alles mit jQuery so Schönes anstellen kann. Nicht nur in Verbindung mit Ajax, sondern auch was ich ganz nett finde, auch die Idee, die kam natürlich von Denkwerk damals, ist, dass wir oben den Videoplayer haben. Wir haben rechts daneben eine Geschichte, wo die Informationen von dem Videofilm dazu sind, was alles dynamisch nachgeladen werden. Und ganz unten gibt es so eine Channel-Leiste und da ist das aktuelle Video gerade aufgepoppt. Now Playing steht da. Und sobald das Video zu Ende ist, wird so eine Food-Zeile oder wie nennt man das, so eine Bauchbinde eingeblendet, was das für ein Video war, was als nächstes kommt und dann slidet das Ding da ganz hübsch hin und her. Schöne Geschichte, habe ich damals, wie gesagt, mitgestaltet im Team von Sevenload. War eine spannende Geschichte und ist, denke ich, für mich im Nachhinein, auch wenn ich bei Sevenload nicht mehr bin, eine schöne Geschichte, dass es da mal ein Award gab. Denn bekommt man ja auch nicht alle Tage mit.
Weißt du, wie sich so eine Wort, wie sich da die Wertung ergibt? Wenn es hier gerade eben um Effektivität geht, das ist ja was, da könnt ihr mir ja vorstellen, da müssten die Firmen ja quasi ja ihre Zahlen präsentieren.
Also wie, das weiß ich nicht. Ich denke, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Jury-Geschichte, die da bewertet, wie sie das insgesamt finden. Also wie die Kriterien da sind, habe ich mir noch nicht durchgelesen. Also da bin ich nicht richtig eingestiegen. Ich habe es diese Woche nur gelesen bei meinem ehemaligen Chef, schöne Grüße an Ibo, und fand das eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja, nee, die Seite ist absolut klasse. Also ja. Als du mir damals gezeigt hast, da sind mir schon mal kurz die Kinnlade runtergefallen.
Vielen Dank. Nein, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also das Konzept war ja vorher schon eigentlich klar, wie irgendwas funktionieren sollte. Und das Ganze, also ich fand es tierisch spannend, diese Geschichte in jQuery dann auch wirklich nachzubauen und die ganzen Ideen, die wir da reingesteckt hatten, dann auch wirklich später zu verwirklichen und mit dem Team im Backend, die wirklich das PHP-Framework aufgebaut haben und die ganzen Video-Encodings-Geschichten da im Nachhinein, diese Schnittstelle zu basteln, auch mit den Flash Leuten, die den Player gemacht haben, war wirklich eine spannende Geschichte, hat echt Spaß gemacht. Muss sagen. Und das jetzt im Nachhinein, ich meine, wann ist BMW gelauncht? Ich arbeite ja inzwischen auch schon fast jetzt ein Jahr hier wieder in Hannover, im Februar ein Jahr, also es ist schon anderthalb Jahre ist die Web,
naja gut. Das war irgendwie um die Weihnachtszeit letztes Jahr, ne?
Genau, dann ist es ein Jahr alt, genau, denke auch. Und dass im Nachhinein dann noch zumindest einen Silber Award gibt, finde ich nicht schlecht. Okay, könnt ihr ja nochmal drauf gehen, falls ihr diese Webseite noch nicht kennt. Okay, sind wir durch mit Aktuelles, kommen zur Gesprächsrunde.
Die Gesprächsrunde.
Ja, ich habe noch ein paar Trailer im Keller sozusagen. Dirk, bitteschön.
Das soll ja jetzt keine News werden oder sonst was. Ich habe einfach mal, zumindest was meine Punkte jetzt angeht, mein Feedreader aufgeblättert. Die letzte Woche eingeblendet und mal alles durchgescrollt, was da so gekommen ist an Nachrichten und mir das rausgesucht, was ich wirklich gelesen habe, wo ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe. Und ich denke mal, da kann man einfach ein bisschen drüber quatschen. Und da war eigentlich das erste ein Beitrag bei dem Pisto-Magazin von Andreas Dölling, der da heißt Der große Pragmatismus. Und den fand ich doch erst spannend, weil ich eigentlich als Pragmatiker verstehe, dass man sich, sag mal so wie man es jetzt von Webstandards her kennt, also ich kann mich streng an eine Richtlinie halten, genauso wie ich.
Oh, jetzt ist Dirk ganz kurz weg. Ich hoffe, er ist gleich wieder dabei.
Rechts.
Jetzt bist du wieder
Ich
da.
höre dich noch.
Genau, jetzt bist du wieder da.
Wo war ich denn? Wo bin ich denn rausgeflogen?
Das waren nur ein, zwei Sätze, die du rausgeflogen bist. Kannst eigentlich direkt weitermachen.
Alles klar. Ja, also, sag mal so, was Andreas Dölling hier schreibt, oder beschreibt, den Artikel, der wirklich interessant ist zu lesen, ist, dass er im Prinzip als Pragmatiker für den Webbereich jetzt eigentlich sich jemanden vorstellt, der aufgegeben hat, beispielsweise Kunden zu beraten, sondern im Prinzip nur noch umsetzt, was Kunden machen, was Kunden wollen, ohne jetzt noch groß zu hinterfragen, ob das alles Sinn ergibt. Und das ist eigentlich was, was ich nicht unbedingt unter Pragmatismus verstehe, sondern eher als wirklich, da hat jemand aufgegeben. Oder sagen wir so, ist nicht mehr jemand, der berät. Und das würde ich eigentlich als, auch wenn ich selber nicht offiziell Webentwickler bin, oder zumindest nicht meine Dienste da so zur Verfügung stelle für Kunden, aber was ich erwarten würde, ne? Dass ich also, wir wissen alle, wenn man über Webdesign reden und man liest es täglich im Netz, dass der Wissensstand der Kundschaft sehr, sehr verschieden ist, also sehr, sehr breit streut von jemanden, die überhaupt keine Ahnung haben, was die Technik dahinter ist und die davon ehrlich gesagt auch keine Ahnung haben müssen, sondern sie wollen einfach nur eine schöne Webseite, die funktioniert, bis zu Leuten, die sich eben sehr gut auskennen und demzufolge auch ihre Anforderungen ganz präzise formulieren können. Und dazwischen diese Grauzone, jeder, der sich daraus eben an einen Webdesigner wendet, um zu sagen, hier, ich möchte eine neue Seite und ich habe dies und jene Vorstellung, da gibt es eigentlich für mein Verständnis immer wieder Kollisionen, wo man sagt, Vorstellung ist schön und gut, aber von technischer Seite müsste man eben sagen, ist diese oder jene Sichtweise besser oder funktioniert eben nicht und sowas. Und hier in seinem Artikel hier kommt das so vor, als jemand, der wirklich als Pragmatiker durchgeht bei ihm, als jemand, der hier komplett aufgegeben hat und einfach nur noch macht. Und wie gesagt, der Artikel selber ist sehr spannend zu lesen. Ich bin nur ein bisschen der Meinung, dass ich glaube, zumindest wenn ich es nicht so verstanden habe, dass es für mich so ein bisschen ein Pragmatiker ist für mich jemand, der wirklich nachguckt, richte ich mich nach den Regeln, ne? Oder nehme ich quasi eine Best-Practice-Lösung und führe quasi zielführend die Dinge zusammen, ja, auf, sag mal so, auf kurze, schmerzlose Weise.
Ja.
Ja. Muss ich gleich den nächsten machen?
Kannst du machen, ja. Ich meine, aber hier gerade noch mal zu der Pisto-Geschichte. Es ist ja auch die verschiedene Erwartungshaltung. Erwartungshaltung einerseits beim Kunden natürlich. Wie er glaubt, wie Sachen umzusetzen sind, jetzt nicht von der technischen Seite aus, sondern auch, dass es, keine Ahnung, eine Kleinigkeit ist und derjenige, der das Ding entwickeln muss, weiß, das ist verdammt viel Arbeit, weil da muss im Hintergrund noch das und das geschehen. Andere Erwartungshaltung grundsätzlich. Also man redet eigentlich ein kleines bisschen aneinander vorbei, manchmal, weil man ganz anderes Feedback hat oder weil man ganz anderes Hintergrundwissen hat. Und die Sachen natürlich dementsprechend anders einschätzt. Und auch bei Leuten, die zum Beispiel auf dem gleichen Wissensstand sind, selbst da kann es eine andere Erwartungshaltung geben. Und das spielt natürlich gerade in der Kundenbeziehung natürlich eine riesengroße Rolle. Okay.
Ganz genau. So, das nächste, was ich ganz interessant fand, war ein Artikel, der kam ursprünglich von Nico Brünjes. Der hatte da kurz gebloggt und gleich anschließend hat sich Peter Kröner in seinem Blog drauf bezogen. Und zwar geht es darum, die Qualität von Grafiken im Internet Explorer zu verbessern, wenn diese skaliert werden. Also wenn man eine Grafik in seine Webseite einbindet und die eben nicht mit den originalen, einer originalen Breite und Höhe darstellen will, wie die Grafikdatei das vorgibt, sondern wenn man eben irgendwie einen Skalierungsfaktor einbaut und sagt, die ist eben nur halb so groß und da ist es wohl so, dass der Internet Explorer in den älteren Varianten nach einem ganz einfachen Schema Zeilen und Spalten aus der Grafik einfach rauskillt, was beispielsweise bei Strichgrafiken zu recht hässlichen Effekten führen kann, dass eben teilweise, wenn also ich bestimmte Linien, horizontale oder vertikale Linien, nur ein Pixel breit sind, dann sind die eben entweder da oder nicht da. Und da gibt es wohl Möglichkeiten, mit entsprechenden proprietären CSS-Eigenschaften ihn dazu bewegen, dort bikubisch zu interpolieren. Und das dafür gibt es bei Peter Kröner einen Ansatz, das mit JavaScript nachträglich einzubauen. Fand ich von der Technik her sehr interessant. Die praktische Anwendung sehe ich eher nicht. Sagen wir so, wann skalieren wir wirklich Grafiken im Netz?
Ja, naja,
Na,
erstens
also
das
mit.
und so ins Detail. Ich möchte den Internet Explorer 6 ja nicht als solchen Browser hinstellen, der jetzt wirklich alles kann. Also ich investiere da nicht viele Stunden oder so
Es ist
richtig
auch der
explizit
7er noch
Arbeit.
dabei.
Ja, von mir aus. Also
Aber. Also wie gesagt, von der technischen Seite fand ich es spannend. Ich fand es vor allen
das ist
Dingen
interessant, ja.
erstaunlich, dass es Microsoft überhaupt sowas anbietet, dass die also diese ganzen Techniken wirklich im Hintergrund drin haben und dann wirklich auch zuschaltbar. Aber es ist eben wirklich die Frage, ob sich das lohnt, weil erstens kann ich mir vorstellen, dass also auch das wieder ein Baustein, der auf die Performance drückt von so einer Seite. Das kennt man ja schon von dem PNG-Fix, den ich eigentlich auch nur empfehlen kann, ihn zu umgehen, wann immer es möglich ist. Und es ist, ja, also in 99% der Fälle bildet man so ein Bild ja in deren Auflösung ein, wie man es braucht. Weil eben gerade das einzige Thema, wo es kam, sind diese vollkommen EM-basierten Layouts, wo man also wirklich sagt, man hat es elastisch, man will skalieren. Und da war eigentlich der Firefox, Firefox 2 war es ja noch so, dass auch der eigentlich nur eine Schriftskalierung hatte. Und wenn man da natürlich dann ein Bild mit EM auszeichnet und skaliert, auch der Firefox hat einfach nur, zumindest beim Größerwerden, sehr schnell einfach nur noch Pixel vergrößert. Es sieht halt nicht so toll aus. Aber hey, who cares? Wenn ich im Browser die Webseite vergrößere, dann mache ich mir das nicht, weil ich die Bilder nicht erkenne, sondern in der Regel mache ich es, weil ich den Text nicht lesen kann. Und deswegen sind eigentlich die Bilder für mich dann relativ unwichtig.
Ja, zumindest
Also gerade aufs.
ich leg den Fokus jetzt nicht so wirklich auf Darstellung in den Explorer. Das ist mir, wenn es da anders aussieht und die Webseite trotzdem benutzbar ist, ist es okay. Und irgendeinen Anreiz muss es ja auch noch geben, mal zu wechseln, ne? Für die
Ganz genau.
Normalbenutzer.
Na, aber wie gesagt, also das sind so eine Themen, da fliege ich mal wieder drauf. Deswegen fand ich schön, dass es mal
Absolut.
erwähnt wurde.
Ja.
Dann was ganz Kurzes, das ist irgendwie die letzten Tage durch Twitter durchgerast. So eine kleine Seite ist Graphic Design Art. Eine kleine Microsite, wo einfach nur man genau diese Frage beantworten kann: Ist Graphic Design Kunst? Und ja, man kann da voten. Und meines Wissens stehen so im Moment die Quoten zu 59% für Ja und 41% für Nein.
Ist ja
Also
relativ ausgewogen, ne?
ich habe für Nein geklickt und ich würde doch ganz ehrlich sagen, also es gibt, glaube ich, sehr wenige, wo man sagen kann, das ist wirklich Kunst. In der
Naja.
Masse ist es, in der Masse denke ich, ist es ja Auftragsarbeit.
Naja, also im Prinzip könnte ich ja, wenn ich jetzt einen Flyer mache, ist das natürlich, könnte das eine Layoutarbeit sein, das kann aber auch Grafikdesign sein. Ich finde die Frage ein bisschen zu allgemein bei der speziellen Geschichte. Und ich würde es auch gar nicht, also meine persönliche Meinung, ich habe natürlich auch für Nein gestimmt, ich würde es auch gar nicht pauschalisieren, denn Kunst als solches ist für mich Ja, Kunst ist natürlich schwer deutbar, aber an sich ist Kunst, ja, also wenn ich jetzt ein Porträt habe und ich gehe ins Museum und das hängt an der Wand, ist es für mich Kunst. Egal, ob es jetzt scheußlich gut oder schlecht oder richtig genial ist, das ist für mich
Ja.
Kunst. Wenn ich jetzt ein Layout habe, ist es für mich grundsätzlich keine Kunst. Wenn ich aber merke, das ist so genial und da stecken so neue Ideen drin und das ist so handwerklich richtig gut umgesetzt, dass allen die Kinnlade darunter klappt, dann würde ich das auch nicht als Kunst bezeichnen, sondern als kunstvoll.
Ja.
Und
Na, sag mal so,
naja.
ich könnte mir vorstellen, wenn sich der Grafikdesigner wirklich austoben kann bei dem, was er da tut, dann geht das sicherlich dann kann man sagen, wenn er noch gleichzeitig gut ist, dann geht das auch in die Richtung, dass man sagen kann, da kommt schon am Ende entweder was Kunstvolles oder wirklich Kunst raus. Nur im Regelfall bei normalen Webseiten ist er ja gar nicht so frei,
Genau.
sondern er hat recht enge Reglementierung, an die er sich zu halten hat. Eine ganze Menge Sachen, die einfach schon aus der Usability kommen, die einfach so und so sein müssten. Und dafür, ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich Kunst rauskommt.
Ich meine, gerade bei großen Unternehmen, das sehe ich bei uns in der Werbeagentur im Printbereich, ist es ja so, es gibt für alles und jeden ein Corporate Design Handbuch, was wir natürlich auch teilweise erstellt haben und danach werden die Sachen dann quasi erstellt. Also da gibt es auch natürlich neue Ideen im Rahmen des Corporate Designs, das kommt natürlich immer, aber im Prinzip ist es natürlich ein roter Leitfaden und naja, also.
Also, sagen wir so, um es jetzt nicht, ich will es jetzt gar nicht negativ machen, also es ist im Bauwesen auch nicht anders, ne? Wir reden ganz genauso von der Ingenieurbaukunst, nur da fällt keine Autobahnbrücke drunter, zumindest nicht die, unter denen wir durchfahren.
Es sei
Ne?
denn,
Das
sie
ist
ist
einfach.
extravagant gestaltet, ja, aber es wird
Ganz
keiner
genau. Also,
bezahlen.
in aller Regel ist das ist das ganz normale Alltagsarbeit, die man da macht. Ingenieurbaukunst gibt es ganz genauso. Die gab es vor 100 Jahren und die gibt es genauso jetzt, dass da wirklich fantastische Bauwerke entstanden sind, wo wir teilweise heute noch davor stehen und sagen, wie kann das Zeug funktionieren und wie haben die das damals hingekriegt? Und genauso ist es eben bei heutigen Gebäuden, die bauen. Wenn man sich beispielsweise wirklich die Sachen an, die in China entstanden sind für die Olympischen Spiele, da sind gigantische Sachen entstanden. Da kann man schon von Ingenieurbaukunst ganz genauso reden. Aber das ist eben, auch das ist wieder nur auf den Umfang oder auf die Masse dessen, was so entsteht übers Jahr hin. Ein sehr kleiner Teil. Deswegen ist wirklich, es ist halt sehr pauschal, wie du schon sagst. Ne? Aber ich fand es spannend, es ist wunderbar polarisierend und offensichtlich rennt es gerade durchs Netz. So ein
Ich
Fall.
finde es sowieso immer ganz witzig, wie sich einer eine Frage hat, einfallen lässt und die dann kursiert im Netz. Finde ich immer ganz witzig und amüsant.
So, was haben wir denn noch? Ach
Eins hast du
ja,
noch.
CSS-Tabellen. Ja, da könnte man ein bisschen länger drüber reden, weil da habe ich nur mittlerweile ein paar Sachen gemacht. Also das geht auch eine ganze Weile schon durchs Netz. Kam jetzt, glaube ich, vor 14 Tagen nochmal richtig hoch mit dem SitePoint-Artikel, der da hieß Everything You Know About CSS is Wrong. Von Rachel Andrews und Kevin Yank. Und die beschreiben in dem Online-Artikel, das ist nur ein ganz kleiner Auszug von dem, was es als downloadbares PDF gibt, wie man recht einfach und komfortabel und mit nach neuestem quasi Stand der Technik mit CSS-Tabellen Webseiten-Layouts erstellt. Und für die Leute, die sich noch nicht mit so CSS-Tabellen beschäftigt haben, das ist einfach, ja, man baut im Prinzip ganz normal sein Layout nicht mit HTML-Tabellen auf, sondern ganz normal mit entweder Div oder sonst welchen Elementen, was eben gerade da ist, kann aber eben über die CSS-Eigenschaften Display Table, Display Table Row, Display Table Cell den Elementen ein tabellenzellenartiges Verhalten einimpfen.
Genau.
Und
Also
damit
sagen,
eben
du bist jetzt eine Tabelle und sie sagt, yo.
wirklich vom optischen Eindruck, also so wie sie sich rein von der Optik hält, es ist wirklich, es ist ganz normal, es ist ein, wenn ich Daten habe, die ich in Tabellen ablegen will, dann ist immer noch die Datentabelle das Richtige, weil das, was ich als CSS-Konstrukt dort bauen könnte, mit Diffs wird keine Tabelle werden. Es geht wirklich nur darum, diese Eigenschaften, die Tabellen haben, üblicherweise in CSS, also dass Zellen innerhalb einer Zeile unabhängig vom Inhalt gleich hoch sind. Und dass sie sich auch beispielsweise bei einer einfachen Tabelle, da wird es nicht passieren, dass irgendwas überläuft in der Tabelle, sondern die Zelle dehnt sich automatisch. Das, was ein Div-Container im Normalfall nicht tun würde, zumindest in den modernen Browsern. Das macht er aber da. Na, also diese typischen Tabelleneigenschaften, die kann man jetzt eben, was die Optik betrifft, beliebigen HTML-Elementen einimpfen. Ja, und aufgrund dessen ist eben das Layout bauen, das, was sich so viele die ganze Zeit gewünscht haben, gleich hohe Spalten, offensichtlich in greifbare Nähe gerückt. Aber wenn man sich dann wie gesagt, den größeren Artikel, den es als PDF zum Download durchliest, dann fällt eben auf, dass es dann doch nicht so einfach ist. Weil so gut und schön diese CSS-Tabellen sind, da hängen doch auch schon wieder eine ganze Menge Nachteile dran. Und da geht es eben los, dass ja, der Artikel ist entstanden, weil die Veröffentlichung vom Internet Explorer 8 bevorsteht. Der erste sein wird, der das darstellen kann auf Internet Explorer Seite. Nur wahrscheinlich wird er in den ersten halben Jahren einen Prozentsatz von im einstelligen Bereich haben. Sodass eben das große Problem ist, es ist auf der anderen Seite so, dass Firefox seit, ich glaube, Version 1, der Safari, der Opera und alles, was es da sonst noch gibt, seit langer, langer Zeit CSS-Tabellen schon darstellen können. Und der Internet Explorer 8 wird es eben auch tun können. Das Problem ist, dass eben der Internet Explorer 6 und 7 noch durchs Netz geistern, und zwar in relativ großen Mengen. Ja, und für die muss man was machen, weil die können mit diesen CSS-Tabellen überhaupt nichts anfangen. Die ignorieren an der Stelle die Eigenschaften einfach und würden quasi ein komplett unformatiertes Layout auswerfen. Und ja, jetzt steht man dumm da. Also was macht man? Ich kann nicht 30% oder so viel, was ist das, 30, 40%, je nach Seite, surfen nach wie vor im Internet Explorer. Die kann ich nicht vom Kopf stoßen und was Ungestyltes hinlegen. Also muss ich es irgendwie anders bauen, mit herkömmlichen Mitteln. Und es sind eben in der ersten Regel sind es Floats oder relative Positionierung, was ich nehmen kann, um eben das Look and Feel genauso herzustellen. Also im Prinzip die Layout-Techniken anwenden, mit denen man die ganzen letzten Jahre schon gearbeitet hat. Und wenn ich das aber machen muss für den Internet Explorer oder für diese immer noch relativ wichtigen Anteil der Browser, dann fragt sich natürlich, warum muss ich jetzt quasi zwei komplette Techniken vollständig für die ganze, also ich baue einmal das komplette Layout mit Tabellen, um dann das komplette Layout nochmal mit Floats und Positionierung zu bauen.
Ist ein bisschen unsinnig, finde ich, meiner Meinung, ja.
Wo ich weiß, ja, es funktioniert ja in den anderen auch. Ne? Also Floats und Positionierung funktionieren natürlich auch in Firefox, Safari und so weiter. Und dann hätte ich wieder nur ein Layout-Konstrukt, was ich pflegen müsste. Von daher ist begründet wird die ganze Entscheidung. Natürlich ist es schon richtig. Jahrelang kann man auf Microsoft geschimpft, dass man im Prinzip nicht vorwärts gehen konnte, weil die alten Browser das nicht auf die Reihe gekriegt haben, CSS2 vernünftig zu unterstützen. Jetzt kommt der IE8 und alle Welt, zumindest die jetzt sagt, warum soll ich jetzt CSS-Tabellen nehmen, kommt das Argument, ja, jetzt können wir und wir müssen eben im Moment noch dieses Fallback für den Internet Explorer 6 und 7 schreiben mit den Floats, weil er eben noch da ist, aber wir können diese neuen Techniken nutzen. Wenn man sie jetzt nicht verwendet, dann ist quasi die Webentwicklergemeinde diejenigen, die jetzt auf einmal auf die Bremsen treten und nicht mehr Microsoft. Na? Das ist schon berechtigt.
Also was Microsoft natürlich an dieser Stelle schafft, ist einen neuen Browser herzustellen, womit wir endlich in der Lage sind, das zu machen, wenn wir das denn wollen. Allerdings schafft es Microsoft nicht, eben den 6er abzuschaffen oder den 7er. Das liegt natürlich in
Den
deren
7er
Hand.
habe ich Hoffnung, dass sie das schaffen. Also gerade beim 7er, der ja über das Windows-Update vom 6er gekommen ist, also wer sich den hat installieren lassen, habe ich eigentlich die Hoffnung oder die Vermutung, der würde auch den Achter dann nehmen. Und das Problem für mich sind diejenigen Systeme, wo der Internet Explorer 7 noch keinen Einzug gehalten hatte, weil die haben diese Entwicklung, die eigentlich schon sehr wichtig war, komplett verschlafen. Das wird mit dem Achter an der Stelle dort genauso passieren. Und wenn
Klar, da wird dann erstmal nicht ankommen, wenn sich da betriebsseitentechnisch nichts tut, ja.
Ja, deswegen denke ich mal, der 7er ist relativ schnell ersetzt. Könnt ihr mir vorstellen. Ja, was haben wir noch?
Lass uns doch noch kurz bei den CSS-Tabellen bleiben.
Ja,
Ich weiß
ja.
nicht. Achso, ich meine, an und für sich, als das das erste Mal gehört habe, CSS-Tabellen, da wurde mir natürlich schummrig im Bauch und das ist vielleicht auch das Gefühl vieler, die denken, ja, Leute, ihr von den Webkrauts und Webstandards-Fetischisten hier erzählt uns was von Tabellen, sind ganz, ganz böse und jetzt benutze ich keine mehr. Und dann kam die andere und hat gesagt, nein, Moment, Tabellen sind nicht böse, für tabellarische Inhalte sind sie durchaus noch zu gebrauchen. Und jetzt kommt ihr nochmal an und sagt, ich soll wieder Tabellen einführen, aber jetzt diesmal nicht in HTML, sondern ich ratze das in meinen CSS rein. Ihr habt sie nicht mehr alle. Diese
Das ist
Möglichkat.
ein blödes Wort an der ein blödes Wort. Wirklich,
Es passt
also
eigentlich nicht, ja.
das eine Mal, ne, man, sag mal so, man, es ist wirklich nur die Darstellungsform, wie es am Bildschirm passiert. Der Unterschied, wenn wir als Webkraut sagen, nutzt keine Tabellen fürs Layout, dann geht es um die HTML-Tabellen und dann zeichne ich ja wirklich meine Inhalte semantisch als Tabelleninhalte aus.
Ja.
Und genau das passiert ja jetzt nicht.
Genau.
Nehme ich wirklich meine Elemente, packe die Semantik drumherum mit genau den Elementen, Überschriften, Absätzen, mit Diffs zur Strukturierung, sonst was, alles, was da ist, und sage dann einfach nur per CSS, wie sie sich am Bildschirm verhalten sollen. Und sage dort bitte jetzt, ich hätte dann trotzdem gerne dieses Tabellenartige für die Darstellung, was in dem einen oder anderen Fall nützlich sein kann.
Ja, durchaus. Ich hatte auch bei Sevenload eine Geschichte, als wir Sevenload die neue Plattform komplett neu aufgebaut hatten und ich das Frontend da geleitet hatte, war es auch meine Aufgabe, den ganzen Tabellenrotz wegzuschmeißen. Also sie haben wirklich bei einer leeren CSS-Datei und leeren HTML-Datei angefangen, haben wirklich keine Konstrukte genommen und ich habe natürlich auch komplett alles neu aufgebaut und das heißt auch, wir haben ja diese Container da gehabt, wo die Medien dargestellt werden, ob es jetzt Bilder oder Videos sind. Und im Grunde genommen, damit du ein schön einheitliches Look and Feel der Webseite hast, gibt es natürlich einen Container, der ist in meister Form rechteckig. Und die Videos sind natürlich immer im unterschiedlichsten Format. Mal sind sie schmal, mal sind sie hoch oder was auch immer. Sie sind nie einheitlich. Und deswegen haben wir eben gesagt, okay, wir haben den Container, damit du Augen, also visuell wirklich einen einheitlichen Bereich hast, wo es ruhig drin ist. Und die Videos, also die Medieninhalte innerhalb dieses Containers werden dann eben horizontal als auch vertikal zentriert. Und ich glaube, ich
Genau.
habe insgesamt 3 Tage dran gesessen, das wirklich perfekte, funktionierende, vertikale Positionierungsgedönse zu implementieren, was unter jedem Browser wirklich funktioniert und auch zuverlässig funktioniert. Und auch die Krux bei der Geschichte ist, war, ich wollte natürlich komplett alles neu bauen und wollte nicht natürlich irgendwelche anderen Sachen übernehmen. Und ich hatte mir auch andere Techniken zu seiner Zeit angeschaut, was die vertikale Positionierung anbetrifft. Da gab es so ein, zwei große Artikel, die wirklich stark besucht waren zu der Zeit und auch gut diskutiert wurden und verlinkt wurden. Und die 2 Artikel, also die Techniken, die da verwendet wurden, die waren völlig ungeeignet. Weil es mit dem Markup, wie ich es eingesetzt habe, beziehungsweise mit den Anforderungen, die sich bei Sevenload gestellt haben, überhaupt nicht gestimmt haben. Ja, also es hat nicht funktioniert. Um es jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, ich habe mich dann entschieden für CSS-Tabellen, damit wir jetzt nicht aus dem Thema abgleiten, und habe mit diesen CSS-Tabelleigenschaften dann eben erreicht, zumindest im Internet Explorer 6, dass hier es perfekt funktioniert, dass ich eine vertikale Positionierung, gleich welcher Elemente da drin sind, ob es jetzt JavaScript ist, was im Flash abspielt oder ein Bild drin ist, da kann ja sonstiger Medieninhalt drin sein, dass der vertikal positioniert wird. Das war mit den CSS-Tabellen nur möglich. Also man sollte.
HTML oder CSS,
Nein,
CSS-Tabellen
nein,
kann er ja nicht.
CSS-Tabellen. Ja,
Wenn
aber
die sechs.
naja, also grundsätzlich sind das CSS-Tabellen, aber für den Internet Explorer 6, Entschuldigung,
Ach
natürlich,
so,
gab es und
alles
habe
klar.
ich dann natürlich noch Anforderungen gemacht, um dem wieder beizubringen, du musst es jetzt machen. Also die Krux an der Geschichte, das Schwierige war, es wirklich allen Browsern recht zu machen, dass es wirklich überall passt. Und der Weg führt nur über CSS-Tabellen und für den, hast recht, natürlich für den Internet Explorer 6 dann die Anpassung, denen wieder beizubringen, verhalte dich mal so und so. Und also, um Resümee zu ziehen, für mich, das war ein guter Anwendungsfall, wo es jetzt wirklich perfekt funktioniert hat. Also vertikale Positionierung klappt wunderbar. Ich würde es aber grundsätzlich, würde ich CSS-Tabellen derzeit noch nicht einsetzen, weil für mich die Zeit einfach noch nicht reif ist. Und also,
Sagen wir so,
ja, bitte.
das Problem, CSS-Tabellen einsetzen, so pauschal kann man sagen, man kann. Die Probleme kommen, wenn man sagt, wofür. Und dort würde ich im Moment sagen, für das Layout, so wie es eben dieser Artikel hier vorgibt, definitiv nicht in vielen Fällen. Für beispielsweise, wir können nachher nochmal drüber sprechen, für schicke Container innerhalb einer Webseite mit gleich hohen Spalten. Durchaus schon. Da können die sehr gut funktionieren. Da habe ich mittlerweile eben auch gerade jetzt für die neue YAML-Version was gebastelt, was hervorragend funktioniert. Ist aber ein bisschen eben auch ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, da klappt es sehr gut. Fürs gesamte Layout kommt man sehr schnell in Probleme. Und da geht es zum Beispiel los, dass innerhalb von den Tabellenzellen die Positionierung schwierig wird, weil zumindest so steht es in dem SitePoint-Beitrag, die Eigenschaft Position Relative ignoriert wird. Das heißt, innerhalb von so einer Tabellenzelle habe ich keine Möglichkeit mehr, so einfach zu sagen, ein Schaltelement, was da drin ist, richte dich bitte links oben, rechts unten, rechts, link, an irgendeiner Ecke des Containers aus. Ne? Und gerade diese relative Position, beziehungsweise die absolute Positionierung innerhalb eines Elementes, ist ja was man sehr oft und sehr gerne benutzt.
Genau.
Und es geht mir hier komplett verloren und es gibt dafür auch nicht wirklich eine Alternative. Eine andere Sache ist, dass die Reihenfolge der Inhalte wirklich exakt mit der Reihenfolge der Darstellung am Bildschirm übereinstimmt. Also das, was man beispielsweise mit flotenden Containern machen kann, dass man dieses Any Source Order, dass man die Floats beliebig durch die Gegend schieben kann am Bildschirm, unabhängig von der Reihenfolge, wie sie im Quelltext kommen. Das geht einfach mit CSS-Tabellen nicht.
Ja, vielleicht erklären wir noch mal kurz, warum wir die Inhalte vorne haben wollen. Stellt euch vor, auf der
Ja.
linken Seite ist eine Navigation, Navigationsbereich, ein Bild von euch mit einem Beschreibungstext von euch. Dann habt ihr dann noch euren Twitter-Account, wo die Sachen durchlaufen, Kontaktadresse, keine Ahnung, was auch immer. Und der eigentliche Inhalt kommt auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt Google bin oder ich bin ein Mensch, der mir das jetzt so auf dem Bildschirm durchliest, jetzt ohne CSS. Dann kommt es natürlich so, dass zuerst dieser ganze Kram kommt, wie Navigation und was ihr über euch erzählt und so. Und der eigentliche Inhalt dieser Seite, die ich gerade aufgerufen habe, kommt erst viel weiter hinten. Und deswegen kann man das eben über CSS so machen, also dass im HTML-Bereich der Inhalt, das Div zuerst kommt, an oberster Priorität und erst danach kommt die Sidebar, über die wir gerade geredet haben. Und im CSS könnt ihr das denn layout-technisch umdrehen über das Floating, sodass dann eben visuell gesehen die Sidebar auf der linken Seite ist. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, links die Navigation im visuellen Bereich, aber dennoch ist der Content an erster Stelle, was natürlich das Wichtigste auf dieser Seite natürlich ist, bevor die ganzen Metainformationen kommen.
Ganz genau. Dort wird, sagen wir so, in der Regel kommt dieses Argument immer in Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung. Wird auch in dem Sidepoint-Artikel wieder darauf verwiesen, da gibt es direkt einen Unterpunkt, ob diese, sagen wir so, weil dieses Umsortieren der Spalten am Bildschirm eben nicht mehr möglich ist, ob es denn wirklich erforderlich ist in jedem Grund. Und da wird auch angeführt, und das ganz zu Recht, dass diese Reihenfolge für Google relativ unwichtig ist. Also das mag sicherlich irgendwann mal früher, vor einigen Jahren so gewesen sein. Ich weiß es nicht, kann es nicht belegen, ob es wirklich so war.
Es
Aber
ändert sich eh ständig, also es wird nie jemand
Fakt
sagen
ist,
können.
dass Google die kompletten Webseiten einliest und es viel, viel wichtiger ist, dass die Inhalte ordentlich ausgezeichnet sind, als die Reihenfolge der Container im Quelltext. Na? Die Reihenfolge der Inhalte im Quelltext, das, was du gerade angesprochen hast, dass ich eben nicht erst diesen ganzen Werbebannermüll und was ich sonst noch an Metainformationen auf der Seite habe, dass das so weit nach vorn geschoben wird, ist, denke ich mal, wirklich für Leute, die entweder einen Screenreader oder einen Textbrowser benutzen, dass die eben auch wirklich eine vernünftige Qualität haben, mit der Seite umzugehen. Na? Und
Genau.
das wird eben leider an vielen Stellen dann auch in der Argumentation wieder vergessen, dass dort diese Reihenfolge der Quelltexte schon sehr, sehr wichtig ist und sehr viel helfen kann und man trotzdem eben die Freiheit hat, am Bildschirm machen zu können, was man will.
Genau, also man sollte sich schon überlegen, wo kommen welche Elemente wirklich im Quelltext hin. Also wirklich auf das Handwerk sozusagen schauen und mal gucken, wie organisiere ich das.
Ja, so und jetzt für die Anwendung, wo man es anwenden kann. Da denke ich eben an so ein typisches Beispiel. Ich habe eine Startseite mit ein paar schicken Teaserboxen mit verschiedenen Themen nebeneinander und will. Na? Lässt sich wunderbar einfach realisieren mit CSS-Tabellen für die normalen Browser. Man kann sie sofort gestalten, ist alles perfekt. Knifflig wird es eben hier für den Internet Explorer und da muss man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um das eben dort auch hinzukriegen. Umgeschrieben auf Floats ist es für den Internet Explorer schnell, weil die CSS, die schreibe ich zurück auf Display Inline und gebe zusätzlich noch einen Float mit und damit habe ich die Container schon wieder dort, wo ich sie haben möchte. Kniffliger wird's dabei, wenn man sie jetzt auch auf gleiche Höhe zwingen will. Dort gibt es jetzt ist mir der Name entfallen, gibt es einen Artikel, One True Layout. Das ist von 2005 eine Geschichte, wo der Name raus. Er liegt auf der Zunge, aber er will nicht raus. Moment, ich muss. Jetzt gucke ich selber nach. So, Alex Robinson. Ha. Alex Robinson hat damals ein ziemlich großes Projekt gemacht. Eben, das war dieses One-True-Layout. Da ging es eben darum, ein dreispaltiges Layout mit Header und Footer zu bauen. Und dort ist, glaube ich, eine der ersten Seiten gewesen im Netz, die ich gefunden habe, wo es wirklich darum ging, einerseits dieses Any Source Order für die Spalten umzusetzen und gleichzeitig eben die Möglichkeit zu bieten, mit den normalen üblichen Techniken Floats beispielsweise gleich hohe Spalten zu erzeugen. Und er macht da einen sehr cleveren Trick, indem er nicht nur gleich hohe Spalten erzeugt, sondern er gibt jeder einzelnen Spalte ein ewig langes unteres Padding. Und setzt genau diese Länge wieder als negativen unteren Margin an, sodass eine Überlappung dieses langen Paddings möglich ist. Und dann wird einfach um alle diese ein einschließendes Element rum, was Overflow hidden bekommt. Und ohne eine Breiten oder ohne eine Vorgabe und sich damit nach dem der Spalte mit den meisten Inhalten richtet, unter der abschneidet und damit eben auch in visuell vorhandenen Padding-Container, die dieses Padding noch hinten dran haben, abschneidet. Und dann entsteht auch der Eindruck, ich habe gleiche Höhe. Und wenn ich da jetzt eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild, was gekachelt ist, dahinter lege, dann läuft das eben alles bis runter. Auch da muss ich mir wieder dann was überlegen. Auch da habe ich Positionierungsprobleme an der Stelle. Weil in Wirklichkeit sind diese Container eben sehr viel länger. Auch dort ist es echt nicht gerade beispielsweise wieder per relativer Positionierung rechts unten in die Ecke noch was Kleines zu packen. Für YAML habe ich mir das die letzten Wochen in der letzten Woche ein bisschen um die Ohren geschlagen, habe dafür, denke ich mal, eine recht interessante Lösung gefunden. die perfekt funktioniert und die eigentlich keine großen Probleme mehr bereitet. Dass die einzige Schwierigkeit ist, und das ist der Hauptgrund, weswegen ich eben auch sage, für ein Layout, für ein ganzes Layout ist das einfach nicht zu gebrauchen, diese Technik. Sicherlich, es ist jetzt ein
Yes.
CSS, die sind da jetzt drin und mit einer zusätzlichen Klasse kann ich eben umschalten von dieser Float-Konstruktion auf CSS-Tabellen plus den erforderlichen Hex für den Internet Explorer.
Okay.
Für ein komplettes Layout habe ich aber meistens das Problem, ich könnte es genauso gut anwenden, es funktioniert, ich habe es ausgetestet, das ist überhaupt kein Problem, auch das ineinander zu verschachteln. Aber der Internet Explorer 7 hat einen ganz wirklich ekligen Bug bei diesen Geschichten im Internet Explorer mit den gleich langen Spalten. Und der äußert sich darin, dass wenn man jetzt beispielsweise mit Skip-Links arbeitet, um eben Content-Bereiche zu überspringen, und man springt einen Link an, der sich innerhalb eines solchen befindet,
Solchen konnte ich das.
ne? Dann wird innerhalb dieser Box Overflow Hidden der gesamte Content gescrollt. Und zwar so weit gescrollt, dass dieser Anker ganz oben liegt. Also genau das, also ich baue eine Box, die kriegt Overflow Hidden. Und damit sage ich eigentlich per CSS, ich will bitte keine Scroll-Elemente. Und dummerweise die Spezifikation sagt auch nichts darüber aus, was dann passiert, wenn dort ein Link angehovert wird. Da gibt es eine sehr lange, sehr interessante Diskussion oder Information auf der Seite von Alex Robinson. Die ist 2006 damals, als alles gefühlt von, wie das entstanden ist. Also der Bug ist einfach drin. Umständen, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie dort mein Sprunganker im Content, dass mir auf einmal der gesamte Inhalt innerhalb dieser gleich hohen Boxen, der wird mir komplett nach oben geschoben. Alles, was drüber dem Link ist, wird einfach nach oben visuell rausgeschoben und ich sehe es nicht mehr.
Okay.
Also ein ganz ekliger Bug, tja, der sich im 7er EE einfach nicht beheben lässt, und solange der noch rumgeistert, ist es eigentlich so einfach nicht zu empfehlen, weil ich davon ausgehen muss, dass Leute, die Tastaturbenutzer sind, die sind darauf angewiesen und die nehmen selbstverständlich nicht sofort einen Screenreader oder einen Bildschirm. Es gibt wirklich einfach, gibt ja noch genug Leute, die einfach nur mit einer Maus nicht klarkommen oder sie nicht bedienen können und auf Tastaturnutzung angewiesen sind, und die stoße ich einfach vollkommen vor den Kopf an der Stelle. Ja,
CSS-Tabellen.
soweit CSS-Tabellen. Und
Ich
damit
glaube,
bin
die
ich Stück im
sollten,
Stuhl.
ja, kurzes Resümee, CSS-Tabellen sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten, wenn sich da browsertechnisch noch mal ein bisschen was ändert.
Na, wie gesagt, ich habe ein Beispiel jetzt gebaut für vollständig flexible Container, die sich auch komplett gestalten lassen, sodass ich also wirklich rundum die Dinger auch grafisch verpacken kann. Es sieht wirklich schick aus. Es funktioniert in wirklich sagenhafter Weise in allen Browsern und vor allen Dingen auch in diesen sehr
Jetzt bist
sind bis runter zum Firefox 1 und Opera 7, 5 gibt es da überhaupt keine Probleme. Das Zeug funktioniert.
genau.
Und auch auf den mobilen Browsern. Aber es hat eben, sehe ich, spezielle Anwendung. Wie gesagt, in so Teaserboxen ist diese Lösung einsetzbar. Ist auch, finde ich, sehr knuffig, weil man eben kein JavaScript braucht, um die Dinger auf gleiche Höhe zu bringen. Aber das war es dann eben auch. Sie sind definitiv kein Heilsbringer.
Okay, denke ich, kommen wir mal zu meinen Geschichten, die ich noch in dieser Runde euch vortragen möchte. Ich habe eine ganz nette Geschichte entdeckt, und zwar ist es das VT Framework Bookmarklet. VP Framework nennt sich das Ganze, ist von Oskar Kraftschick. Und zwar ist es, wie gesagt, ein Bookmarklet, das zieht ihr euch oben in die Leiste rein, und wenn ihr jetzt eine Webseite aufruft und klickt da drauf, dann zeigt es euch rechts oben in ganz hübscher Grafik und Text, welches JavaScript-Framework hier auf dieser Seite im Einsatz ist. Dann ist es ja oft so, also gerade bei mir ist es so, ich gucke mir irgendwelche Sachen an und sehe vielleicht einen ganz netten Effekt und denke, oh, mal gucken, was haben die denn jetzt, wie haben die das umgesetzt und wie haben sie es gemacht, und schaue mir das Ganze an. und habe natürlich als erstes in meinen Quelltext geschaut und habe geschaut, und wenn die halt das Ding ein bisschen versteckelt haben und haben das jetzt nicht jQuery JS genannt oder was auch immer, wenn sie jQuery eingesetzt haben, hat das natürlich ein bisschen Mühe gekostet. Und ein Klick auf dieses WT-Framework, dieses Bookmarklet, zeigt euch sofort an, welches Framework im Einsatz ist. Sehr nette Geschichte, zeigt euch sogar die Version an, die eingesetzt ist, sofern das rauszufinden ist. Und ja, auf jeden Fall eine Geschichte, die könnt ihr zur Entwicklung vielleicht mal oben in euer Menü ziehen. So, dann haben wir noch eine ziemlich recht alte Gegeninitiative zu diesem hier. Ich hatte in Twitter geschrieben, die haben sie nicht alle. Give up and use tables, heißt die Seite. Erik Eggert ist der festen Meinung, dass das eigentlich ein Spaß ist. Andere sehen es anders. Und zwar steht auf der Seite nichts anderes als müht ihr euch auch immer in CSS so ab und versucht da irgendwas zu gestalten. Und der eine oder andere könnte ja auch in dieser Technikfolge meinen, dass CSS ein bisschen kompliziert ist, weil es ja viele, viele Wege führen nach Rom sozusagen. Und
aber keiner direkt, ja.
Und deswegen sagt auch dieser Macher auf dieser Seite, verzichtet doch auf diesen ganzen Scheiß, ja, und benutzt lieber wieder Tabellen zum Layouten, das geht super schnell. Ob es ernst gemeint ist oder nicht, ich finde es spracheverschlagend. Sei es drum, aber es gibt eine Gegeninitiative, die ziemlich alt ist, von Chris Hyman. Der hat nämlich eine Website gemacht, die da auch von dem Domainnamen heißt Should we use tables for layout? Und was sehen wir natürlich? Ein riesen No. Also, ob es jetzt ernst gemeint ist oder nicht, diese Aktion Give up and use tables, da ist so, glaube ich, sogar so ein Zeitmesser, den man benutzen sollte, so eine JavaScript-Anwendung, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um irgendwas nachzustellen, ja, und hab die Zeit mit CSS vertrödelt, heißt es da. Wie auch immer. Also benutzt bitte keine Tabellen, wenn denn nur für tabellarische Inhalte oder in CSS. aber wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze mal, dann könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und euch das mal durch den Kopf gehen lassen. So.
Aber ich habe nicht rausgekriegt, wie alt das ist, ne? Steht leider kein Datum.
Ich auch nicht. Keine Ahnung. Und ich habe auch nicht wirklich genau ergründen können, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Sagen wir so, wenn es nicht ernst gemeint ist, finde ich es in der Tat, ziemlich makaber. Wenn es ernst gemeint ist, dann haben sie wirklich nicht alle. Okay, lassen wir es dabei gut sein. Wo wir gerade mal jQuery erwähnt haben, es gibt eine tolle Übersicht, die ich gefunden habe, die grafisch jetzt sieht so nach Google aus, also null Grafik, ist aber dennoch interessant. jQuery Selektoren bietet der Cody Lindley, da hat es da ein bisschen überarbeitet von einem Original irgendwie von jemand anders, der es gemacht hat. Und zwar zeigt euch das nicht alle möglichen, aber so ziemlich viele jQuery Selektor Möglichkeiten. Also was meine ich denn damit? Wenn ich jetzt in jQuery bin oder auch in anderen Frameworks, natürlich für die gilt das ebenso, und möchte jetzt irgendein Element ansprechen, zum Beispiel mein Container, der heißt Wrapper oder was auch immer. Und wenn ich da drin irgendeine Liste haben will, zum Beispiel einen dritten Menüpunkt von oben, dann muss ich ja wissen, wie ich diesem jQuery jetzt sage, nimm bitte die dritte von oben. Oh, jetzt ist der Dirk gerade weg, sich. Ich versuche mich nochmal zu connecten. Da sind wir wieder, meine Freunde. Wir haben Skype wieder zum Laufen gebracht. Ich erspare mir an dieser Stelle mal den tollen Jingle. Den gibt es beim nächsten Mal wieder. Wir waren stehen geblieben bei den jQuery-Selektoren mit der Übersichtsseite von Cody Lindley. Also Selektoren, ganz nochmal zusammengefasst, wenn ich jetzt den dritten Punkt in der Liste haben will, mein Container Wrapper, muss ich dem jQuery irgendwie sagen, nimm jetzt bitte genau das. Und es gibt verschiedene Arten, auch hierfür viele Wege nach Rom, wie ich das Ding ansprechen kann. Und wer da noch nicht so fit ist, es kommt natürlich so aus der CSS 2 und 3 Ecke, der kann das auf einer schönen Übersichtsseite mal schön sehen und klang auch draufklicken und sieht auch wirklich anhand des Beispieltextes, was da jetzt hervorgehoben wird und ob das funktioniert. Und fürs Kennenlernen von jQuery Selektor eine wunderbare Geschichte. Ja.
Ja, auf alle Fälle.
Sind wir
also
soweit.
Ich habe es gerade angeguckt. Mhm. Es ist recht, hast schon recht, ein bisschen unübersichtlich. Ich wusste am Anfang auch, ich glaube, der Jens hat es mir vor einer Woche den Link mal einfach zugepostet und ich wusste am Anfang, was ich damit machen wollte. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen rumgeklickt. Man hat einen schönen Beispieltext eben auf der rechten Seite und man sieht eben, man hat links die ganzen mal so beispielhaft aufgeschrieben. Man hat eben einen Button, wo man sie mal aktivieren kann, und es sieht auch direkt hervorgehoben, auf welche Elemente das Ganze gerade Wirkung hat, inklusive dann eines Links dann noch für den Selektor in die Dokumentation. Ist also gerade zum Lernen eine sehr schöne, übersichtliche Sache.
Genau, denke ich auch. Okay, kommen wir zur Meckerecke.
Schluss mit lustig. Wir reden Tacheles.
Ja, dann rede mal.
Ja, komme ich euch wieder mit meinen Luxusproblemen. Ja. Ja, ich gewöhne mich langsam an Kalender, und zwar an Kalender online. Und da einerseits sicherlich an den Google-Kalender. Mit Outlook bin ich irgendwie nie richtig warm geworden. Aber der Google-Kalender ist eben aufgrund seiner, dadurch, dass er überall erreichbar ist und eben auch wunderbar einfach funktioniert, der macht langsam richtig Spaß. Und das Gleiche gilt für den Kalender, den ich auf dem iPhone habe. Und nun stehe ich vor der Sache, wie synchronisiert man diese beiden Dinger über Windows? Und da gibt mittlerweile direkten Weg, wie so oft offensichtlich, sondern Wege führen irgendwo über Outlook. Bisher war es eigentlich so, dass das iPhone sich, wenn man es an iTunes angesteckt hat, Kalender und Kontaktdaten problemlos synchronisiert hat zum Outlook-Kalender und auch wieder zurück. Also als Backup-Lösung hat das soweit funktioniert. Die Schwierigkeiten sind jetzt aufgetreten, nachdem ich gesagt habe, ich will die Kalender jetzt wirklich ein davon Nutzen machen, dass man sich eben im Google-Kalender im Prinzip mehrere Kalender anlegen kann, indem man sagt, wie gesagt, das eine ist für privaten Kram, dann ist der dienstliche Kalender
Genau,
nach irgendwelche speziellen Sachen. Und genau da fangen die Probleme an. Denn von Google selbst gibt es ein kostenfreies Synchronisierungstool mit Outlook, was es aber nur schafft, den Standard Outlook-Hauptkalender zu synchronisieren. Outlook kann genauso gut solche weiteren Kalender anlegen und auch damit arbeiten, aber man kriegt es eben nicht mit Google synchronisiert. Und ein ähnliches Problem ergibt sich irgendwie mit Mobile Me, was ich mir jetzt mal vor ein paar Tagen den Testaccount geholt habe. Auch Mobile Me synchronisiert vom iPhone her mehrere Kalender innerhalb von Mobile Me auf der Weboberfläche. Kann ich wirklich neue Kalender anlegen, das, was ich direkt im iPhone nicht machen kann. Aber in der MobileMe-Oberfläche, Web-Oberfläche geht das, sodass ich wirklich wunderbar sortieren kann und auch dort quasi schon vorkonfigurieren kann. Nur klappt auch dann eben die Synchronisation nicht mehr. Beziehungsweise die Kalender werden nur zur Hälfte übernommen oder gar nicht übernommen oder zusätzlich angelegt, obwohl sie schon da sind. Und ja, das war ein bisschen ein Frust jetzt diese Woche. Ich habe es probiert und ich habe bis jetzt eben entgeistert aufgegeben und habe dann irgendwann einen Twitter einen Hilferuf geschickt, ob denn irgendjemand eine Lösung wüsste, wie es denn funktioniert. Es hat nur bis jetzt, habe ich noch keine gefunden, die also wirklich imstande ist, diese mehreren Kalender fehlerfrei von A nach B zu bringen. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich, also, und liegt wohl irgendwie, also beim iPhone liegt es wohl hauptsächlich daran, es gibt auch von Google gibt es eine Applikation fürs iPhone, die Kontakte mit dem Google-Account selber synchronisieren kann. Das funktioniert recht reibungslos. Die sind aber eben auch aufgeschmissen, was den Kalender betrifft, weil wohl da die nicht auf den Kalender nicht erlaubt ist. So im Groben kann man sagen. Deswegen braucht man eben immer noch diesen Umweg, und ich finde das eben alles nicht toll. Also Mobile Me kostet eine ganze Menge aufs Jahr, nur für die Synchronisierung. Hat dazu noch das Problem, ne, also kostet irgendwie 60, 70, nee, 70 oder 80 Euro, ne?
Na, 60.
Was mich eben stört, gerade eben weil es nicht funktioniert hat an der Stelle, ist, am Anfang wurde es beworben mit diesem Push-Dienst, also dass hier wirklich Änderungen, die ich mache, sofort übertragen werden. Jetzt ist es wohl so, dass es maximal in einem Zeitraster von 15 Minuten passiert, dass diese Änderungen synchronisiert werden, automatisch.
Ne,
Das
es
ist
gibt
schön,
ja.
solange es funktioniert. Ich weiß, man kann es auch manuell machen, ne?
Ne, es gibt zwei Möglichkeiten. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja Mac-User und ich benutze iCar für meinen Kalender und auf dem iPhone natürlich auch die Kalenderfunktion. Bin auch MobileMe-Benutzer schon seit einigen Jahren. Und bei mir funktioniert die Synchronisierung mit mehreren Kalendern. Also ich habe privat, dann habe ich Arbeit, dann habe ich noch was, wer das im TV gucken muss, Technik, Würze, Urlaub auch noch. Verschiedene Kalender und die synchronisieren auch wunderbar. Also da gibt es keinerlei Probleme. Und bei diesen Push-Geschichten ist es so, dass wenn du jetzt auf dem iPhone neuen Kalendereintrag anlegst, wird der direkt sofort online hochgeladen. Das heißt, wenn du parallel MobileMe offen hast, dann wirst du das auch gleich sehen, dass das Ding automatisch da eingetragen wird, ohne dass du die Seite neu laden musst. Im Umkehrschluss auf dem Computer, das heißt auf dem Mac oder PC, das ist jetzt gleich, da gibt es diese Push-Funktion nicht. Bei dem Mac ist es jetzt so, dass wenn du diese automatische Synchronisierung für MobileMe angeschaltet hast, dann geht die, sofern du das eben nicht manuell machst, alle 15 Minuten los. Das heißt, wenn du jetzt einen Termin einträgst und du gehst eben nicht auf diesen Synchronisierungsbutton, dann wird nach 15 Minuten der Termin erst eingetragen. Das funktioniert dann auch, dass er dann eben nach diesen 15 Minuten auf dem iPhone und wo auch immer ist in diesen verschiedenen Kalendern, aber geht dann halt erst nach dieser Zeitspanne. Andersrum funktioniert es sofort.
Ja, und da gibt es gerade bei diesen Sachen, gerade was die MobileMe, die Weboberfläche betrifft, da gibt es offensichtlich ein paar Schwierigkeiten. Zumindest ich hatte deutliche Schwierigkeiten mit Outlook und Vista, das noch auf die Reihe zu kriegen. Also es gibt einerseits, kann ich auf dem iPhone selber relativ wenig machen. Kontakten beispielsweise kann ich im iPhone keine Gruppen anlegen. Ja, ich kann maximal an Gruppen angelegt habe, wird übernommen. In der MobileMe-Oberfläche kann ich das jetzt machen. Das heißt, ich kann meine Gruppen anlegen, kann meine Kontakte reinwerfen, wird synchronisiert, ist perfekt. Und genau dasselbe kann ich mit Kalendern machen. Das heißt, ich kann in der MobileMe-Oberfläche wirklich neue Kalender anlegen und die dann auch die Termine rumschieben. Und bei diesen Sachen geht es aber jeweils Synchronisation zum Outlook gelegentlich daneben. Kontakten hatte ich das Problem, dass dass sie nicht sauber übernommen wurden, teilweise aufs iPhone. Also ich habe iPhone auch nach 2 Stunden unbenannte Gruppen rumliegen gehabt, die im Outlook und auf der Oberfläche benannt waren und Sinn ergaben. Und bei den Kalendern habe ich eben das Problem, dass recht willkürlich diese neuen Kalender entweder übernommen wurden, sauber oder. Und das Problem, was ich eigentlich habe, ist eben das Outlook, das ist nur ein Durchgang, ne? Ich möchte eigentlich zum Google-Kalender das haben. Noch nicht. Ist ein bisschen schade, weil eben das wäre für mich, das ich von überall, die Kombination wäre im Prinzip ideal.
Ich habe das gerade noch mal eben getestet. Ich habe jetzt mal die MobileMe-Oberfläche aufgerufen und habe jetzt einfach mal, weil wir jetzt schon ein bisschen was länger die Technik für die Sendung machen als ursprünglich geplant, weil sich das ein bisschen nach hinten verschoben hat, einfach den Termin jetzt mal ein bisschen verlängert und der war 15 Sekunden später auf dem iPhone angelangt, also diese Verlängerung jetzt. Aber was natürlich löchrig zu sein scheint, ist die Synchronisierung mit Outlook zumindest, ne? Wo
Ja,
es da
also
Probleme
zumindest
gibt.
was das Teil betrifft. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, mit iCal funktioniert sehr viel besser. Und ja, also da für Windows findet man eben relativ wenige Informationen, vor allen Dingen eben keine Alternativen.
Tja, also
Ja.
wie gesagt, wenn euch was einfällt und ihr habt die ultimative Lösung oder das ultimative Tool, wo den Dirk helfen könnt, dann schreibt doch bitte auf technikwürze.de in den Kommentaren. Das könnt ihr unterwegs auch mit dem iPhone machen. Da gibt es eine schöne Oberfläche und schreibt uns bitte. Oder was habt ihr für Erfahrungen oder nutzt ihr nicht Outlook, sondern nutzt, keine Ahnung, Thunderbird und da gibt es ein Tool, was das viel besser macht. Wie auch immer, schreibt uns und dann, wenn ihr uns helft, helfen wir euch nach dem Motto. Ja, aber das war eine Geschichte, die hat dich ziemlich Nerven gekostet diese Woche, ne?
Ja, nur weil ich sag mal so, ich hatte es jetzt eben mal, ich habe mich hingesetzt und gesagt, jetzt, das muss ja irgendwie funktionieren. Ich gucke jetzt diese ganzen Dienste mir mal an, was sie denn können, und bin einfach nach ein paar Tagen, dann habe ich gesagt, ich habe Schnauze voll, es geht einfach nie, und das ist ein bisschen einfach.
Okay, kommen wir mal zu meiner Mecker-Geschichte. Das ist schon die Geschichte, die hatte ich gesammelt. Wir hatten jetzt zwei Teilsendungen, deswegen hat sich das auch ein bisschen aufgesammelt. habe eigentlich nur zwei Sachen, die eigentlich mit Technikwitzeln nicht so viel zu tun haben, aber nichtsdestotrotz ist es so mein Podcast und deswegen rede ich gerne drüber. Und zwar die eine Geschichte ist, dass wir einen Pop-Art-Künstler Andorra bei uns hatten, der zu unserem Inventar sozusagen gehört, und er kennt sich mit seiner Pop-Art natürlich wunderbar aus, aber nicht so wirklich mit dem Computer. Und er hatte viele Poster mal fotografiert und wollte die in PDF packen, hat mir das die Word-Datei geschickt und diese ganzen Bilder da reingesetzt. Und meine Aufgabe war es eben, ich wollte ihm ein bisschen helfen und wollte die Bilder positionieren und dann jeweils drehen. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Zuerst, wie bekommt man ein Bild in Word rein? Das erste ist, ich ziehe es vom Desktop vielleicht direkt per Drag and Drop da rein. Dann wird es ganz normal über dem Text positioniert und ich kann es drehen. Wunderbar. Die zweite Möglichkeit ist, das machen Anfänger immer, sozusagen auch der Andorra, der ist über das Menü gegangen und hat gesagt, irgendwie einbinden, zack, Bild aus Datei, Bild ausgewählt und dann liegt es drin. Wenn das Bild so eingebunden wird in Word, dann ist es so, dass das nicht frei drehbar ist, dieses Objekt. Okay? Und meine Aufgabe war es jetzt eigentlich rauszufinden, wie ich dieses Bild gedreht bekomme. Und es war nicht möglich auf den ersten Augenblick. Und ich bin ja jetzt in Sachen Computer jetzt nicht so der Dümmste. Ich kenne mich ja schon ein kleines bisschen aus, war ich der Meinung. Und wir drei Erwachsene oder vier erwachsene Kerle, das hatte ich in Twitter mal geschrieben, vorletzte Woche war das, glaube ich, oder so, dass vier erwachsene Kerle vor dem Computer stehen und überlegen sich, wie sie ein, Entschuldigung, fucking Bild gedreht bekommen in Word. Und es hatte nicht geklappt. Ich habe sogar mal gegoogelt. Dabei kam raus, dass die Suchphrase Bild drehen in Word bei Google 589.000 Treffer erzielt hat. Es ist also nicht nur eine Kleinigkeit, wie es zu ändern. Also ich habe es rausgefunden und erkläre ich es euch ganz kurz. Wenn die Bilder eingefügt sind in Word über das Menü, ganz einfach aus Datei einbinden, dann macht man zunächst einen Doppelklick aufs Bild. Dann geht man auf den Reiter Layout, wandelt die Platzierung dieses Bildes zu Umbruch um, also Umbruch zu Quadrat ändern. Dann klickt ihr auf OK, dann macht ihr wieder einen Klick auf das Bild, geht dann auf den Reiter Größe, also wir sind jetzt das zweite Mal bereits in diesem Dialog drin, weil einmal mussten wir raus, dann machen wir eine Drehung um 90 Grad, diese 90 Grad muss ich eintippen, klickt dann auf OK und ja, so habe ich dann mein Bild gedreht. Also es war ziemlich kompliziert, in Sachen Usability ist es eine Fürchterlichkeit, aber soll euch auch zeigen, dass es nicht nur bei Webseiten ein Problem der Usability ist. Ja, also vielleicht solltet ihr gerade, und jetzt können wir es wieder für Technikwürze gebrauchen, auch mal bei eurer Webseite darüber nachdenken, ob das in den Sachen Usability jetzt wirklich der Weisheitsletzter Schuss ist.
Also okay. Ich brauche das ganz häufig. Ne? Also ja. Genau dieses Problem. Und ich bin meine Bilder zu 95% über den Weg übers Menü ein, weil ich sie in der Regel nicht in die Dateien da selbst lege, sondern nur diese Verknüpfung anlege.
Ja.
Also ich habe nur auf Arbeit meistens mit relativ großen Dokumenten zu tun. Und das ist einfach schöner, wenn du sagst, du hast deine ganzen Bilder, PNGs und was da sonst noch so kommt. Das liegt einfach auf der Platte und das kann ich auch jederzeit eben eine neue Version ablegen. Und bei jedem Öffnen der Datei zieht er mir das eben rein.
Ja.
Und genau dann stehe ich nämlich regelmäßig auch vor dem Problem.
Ja.
Eine Tabelle beispielsweise einbinden, wir arbeiten viel mit Tech noch nebenbei, wenn das Tech gerade, jetzt soll man ein Word-Dokument abgeben, dann wird die Tech-Tabelle mal schnell als EPS gerendert oder als PostScript oder wird in PNG umgewandelt, muss rein und muss aber hochkant gesetzt werden und Also ich kenn's und ich weiß, wie man da leidet.
Vor allen Dingen, weil ich nicht
viel Und ich wusste das nicht, ich wusste diesen Weg genauso nicht. Ich habe jetzt gerade gespannt zugehört und ich werde es probieren.
Ich schreibe es doch gerne nochmal auf. Also es sind wirklich ein paar Schritte nötig, um das zu machen. Wenn man das reinzieht, wie gesagt, also das Problem bei der Word-Geschichte ist die Platzierungstechnik, ja, die sich halt natürlich ändert, je nachdem, wie ich es reinziehe. Also im Prinzip muss das Bild einfach nur frei schweben über den Text. Und wenn diese Layout-Methode dran ist, dann kann ich einen Doppelklick machen, bekomme entweder einen Dialog oder kann mir dann auch dieses Grafik-Untermenü da irgendwie einblenden und kann dann die Bilder drehen. Aber wie gesagt, da muss man als Normaluser erstmal drauf kommen. Und ich wage zu behaupten, dass meine Mutter das nie rausgefunden hätte, wie man in diesem blöden Word so ein blödes Bild dreht, ja. Und dann, naja. Andere Geschichte. So, zweite Sache, die gut in eine Meckerecke passt, die habe ich mir in der Tat schon vor, ich glaube, 10, 20 Folgen aufgeschrieben, die mich so ein bisschen aufregt. Und heute, wo ich jetzt inzwischen ein iPhone benutze, ist sie umso aktueller und ich habe eine Argumentation mehr. Und zwar nutzt der ein oder andere von uns ja Mailinglisten. Ja, das sind, wenn er an einer Mailingliste angemeldet ist, zum Beispiel bei den Webkrauts gibt es eine Mailingliste und da kommen irgendwelche Geschichten rein, könnt ihr direkt darauf antworten und macht diese ganze Korrespondenz mit den Mitgliedern dieser Mailingliste über euer Mailprogramm. Schöne Geschichte, müsst ihr nicht extra eine Webseite aufmachen und ins Forum gehen, sondern könnt das bequem über euer E-Mail-Programm machen. Und es gibt eigentlich schon, seitdem es diese Mailinglisten gibt, keine Ahnung, gibt es seit 10, 15 Jahren, gibt es bestimmte Verhaltensregeln, die es jedem einfacher machen, mit diesen Dingen klarzukommen. Also Verhaltensregeln, warum, fragt ihr mich jetzt vielleicht, wenn ihr auf Antworten klickt und sage, ja, so und so ist, dann ist jetzt meine Antwort und schickt das ab, dann kann es doch scheißegal sein. Ja, aber das Problem ist ganz einfach, dass viele von uns sehr viel zu tun haben. Ich zum Beispiel, ich habe sehr, 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 sehr viel zu tun und habe nicht den ganzen Tag Zeit, mir stundenlang Textwüsten anzugucken. Und das Problem ist, wenn wir jetzt eine Diskussion in einer Mailingliste haben und ich schreibe beispielsweise, oder du schreibst mir, Dirk, jetzt mal ganz viel, zum Beispiel 5 Absätze oder so, und ich möchte jetzt explizit auf Teilen deiner Absätze antworten. Denn gibt es so, es gibt eine Möglichkeit, dass ich entweder deinen ganzen zitierten Text, also deinen ganzen Text, den du hast, komplett in dieser Mail drin habe, schreib oben nur Hallo Dirk, ja, und dann muss ich runterscrollen, bis dein Text, der eingerückt war, fertig ist und schreibe darunter, ja, finde ich auch. Ja. Das genau. Ist so dieses Übliche, wo ich mich drüber aufregen möchte, die übliche Nutzung von Mailinglisten. Und das ist in gewisser Weise schlecht. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mal diese Diskussion unterbreche, was bei einer Mailingliste normal ist, weil ich ja nebenbei noch arbeiten muss oder ich gehe mir einen Kaffee holen oder was auch immer, und ich sehe diese Mail, dann ist es naturgegeben bei mir, zumindest als Mensch, dass ich die ersten Zeile deines zitierten Textes durchlese, um zu gucken, was ist das jetzt? Ist es was Neues oder ist es was Altes oder was auch immer? Trotz der Formatierung stellen wir fest, nein, das ist ja das, was der Dirk erzählt habe. Scrolle runter, also ich muss extra runter scrollen und sehe, dann ist die Antwort ganz unten, wo drin steht, ja, finde ich auch. Und das ist sehr mühsam, weil wenn du das, keine Ahnung, an 20, 30, 40 oder, keine Ahnung, 50 Mails am Tag machst, musst du jedes Mal runterscrollen und dann nervt es dich einfach. Und es gibt eben gewisse Verhaltensregeln, die im Internet kursieren, die stehen auch überall bei Wikipedia zum Beispiel, könnt ihr auch nachgoogeln, die einfach sagen, wenn ihr an Mailinglisten teilnehmt, dann schreibt doch oben drüber zum Beispiel Hallo Dirk und zitiere von Dirk, also ich zitiere von meinem Gesprächspartner nur wirklich diese Teile, auf die ich mich jetzt explizit beziehe. Das heißt, ich poste niemals deine 5, 6, 7 Absätze, sondern ich nehme mir die Sachen raus, in die ich explizit Bezug nehme, sodass auch andere, die jetzt die ganze Diskussion nicht nachvollzogen haben, dennoch wissen, okay, jetzt bezieht er sich genau auf diese Position. Das heißt, ich habe im Endeffekt maximal von dir 2, 3 Zeilen, schreibe meinen Senf dazu, dann kommt nochmal ein Zitat von dir, wo ich nochmal drauf eingehe, vielleicht maximal 1, 2 Zeilen, schreibe wieder was dazu und fertig. Und jetzt kann man nämlich das Problem, gerade auf dem Mobiltelefon, bei dem iPhone habe ich ja auch meine E-Mail-Accounts alle eingeblendet und wenn ich da jetzt eine Diskussion folgen möchte und ich sehe dann erst diesen ganzen Absatz, den ich schon durchgelesen habe, weil ich die Diskussion von Anfang an verfolgt habe, dann bin ich gezwungen, zu scrollen, um zu gucken, wo ist jetzt diese blöde Antwort, und wenn dann ein Satz steht, dann kriege ich echt einen Nervenzusammenbruch, ja, und das ist auch bei dem Webkraut so. Auch dort haben wir einige Kollegen, die antworten einfach und schreiben, ja, sehe ich auch so oder was auch immer, und machen sich nicht die Mühe, diesen Text zu überarbeiten, weil sie vielleicht auch viel zu tun haben. Aber ich denke, es kann eine ganze Menge Nerven schonen, wenn man wirklich auf dieses kleine Regelwerk mal drauf eingeht und sich das zu Gemüte führt. Wie zitiert man richtig oder wie schreibt man in Mailinglisten? Ja, Luft ist raus.
Dem hat nichts hinzuzufügen.
Okay. Ja, grundsätzlich, haben wir denn noch was für diese Sendung? Ich glaube,
insgesamt
Du bist durch.
Irgendwie schon wieder länger geworden, als man dachte, ne?
Ja, wieder mal, genau. Das ist halt der Sonntagsplausch. Du hattest ja deinen Pfefferkuchen, ne? Hat er geschmeckt?
Ja, ich hab's auch hingekriegt, hoffentlich ohne, dass man es zwei, drei jetzt mampfen in der
Ich habe
Zwischenzeit.
es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich hatte auch meine Apfelschorle. Und dann würde ich sagen, hat man schönen Sonntagsplausch. Werden die Sendung dann entsprechend morgen früh ab 0 Uhr, das ist der Montag, könnt ihr euch die Folge runterladen. Beziehungsweise ihr habt sie ja schon runtergeladen und schon gehört. Ist ja alles ein bisschen zeitverschoben. Und danke dir, Jens, dass du dabei warst.
Dirk, aber trotzdem danke,
Jetzt habe ich
bitte.
schon wieder Jens gesagt. Das hatten wir schon mal letztens, ne?
Ja, wird Zeit, dass der mal wieder da ist, ne?
Ja, es wird Zeit,
Das
genau.
ist ein Zeichen.
Ganz, ganz interessant wird es auch, Dirk, wenn wir beide demnächst die Sendung nochmal mit dem anderen Dirk haben.
Ja.
Dann haben wir 3Ds sozusagen. Haben wir nicht mal eine Sendung, die wir sogar die 3Ds genannt hatten? Ich glaube, es war so, ne?
Ich weiß es gar nicht.
Weiß
Ich
es gar
glaube,
nicht.
ja,
Egal, auf jeden Fall
die
da.
Konstellation hatten wir ja schon mal, glaube
Dirk
ich, irgendwann.
Inader, Dirk Jesse und David Mazeski. Genau. War ganz spannend. Okay, Dirk, dann danke ich dir, dass du dabei warst.
Alles klar.
Und natürlich habt ihr auch gehört, Jens mit Ausnahme dieser Skype-Aussetzer eine hervorragende Tonqualität. Du hattest dir nämlich ein Headset jetzt extra für die Sendung geholt.
Naja, nicht jetzt extra dafür, sondern nach der leidensvollen Erfahrung, wie beschissen ich eigentlich immer klinge.
Okay, du klingst auf jeden Fall deutlich besser, wunderbar. Und euch danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, hinterlasst ein paar Kommentare. Wenn ihr Tipps für den Jens habt in diesen Geschichten mit der Synchronisierung der Kalender in Outlook und beziehungsweise Google, dann sagt uns das. Sagt uns, ob ihr zum Beispiel auch diese CSS-Tabellengeschichten benutzt. Hinterlasst uns eure Meinung auf technikwitze.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bye bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.